Hallo, schön, dass ihr da seid.
Bonjour.
In unserem Podcast Verstrickt und zugetextet geht es um die Kreativität von Schreibenden.
Da wir begeisterte Strickerinnen sind, besonders um das Thema Schreiben und Stricken.
Wir, das sind Everest Girard. Sie strickt gerade an ihrem ersten Roman und an ihrer 100. Paar Socke und wagt sich gern auch an andere Projekte.
Und Marion Skepenat. Sie strickt gerade an ihrem 2. Roman und an ihrem 50. Pullover, vielleicht aber auch schon an ihrem 51. Heute begrüße ich 2 Gäste. Sie leben und arbeiten zusammen. Anna Rose ist bildende Künstlerin mit dem Medium Textil und Stefan Deglo, manchmal auch B0R7, schreibt und performt auf verschiedene Bühnen des Lebens. Als erste Frage, wie viele Maschen habt ihr in eurem Leben gestrickt?
Ich erinnere mich, dass meine Mutter, als ich Kind war, immer wollte, dass ich stricke, weil ich alles zerrissen habe, was so rumlag oder Wachs zerknüllt habe. Und das hat sie ganz nervös gemacht. Und dann hat sie gesagt, mach doch was Vernünftiges mit den Händen, versuch doch zu stricken. Das waren, glaube ich, 10 Maschen, dann bin ich verzweifelt. Und jetzt stricke ich nicht. Ich habe das R rausgenommen und ich sticke. Das sind wahrscheinlich, sind ja keine Maschen, aber viele Stiche waren's.
Also ich habe in meinem Leben noch keine Masche gestickt.
Gestrickt?
Gestrickt. Ich habe in meinem Leben noch keine Masche gestrickt.
Gibt es eine andere Art von Kreativität, die dem Stricken gleichkommt? Könnte.
Na, Stricken ist ja quasi 2 Werkstücke zusammen. Nee, stimmt nicht. Man nimmt einen Faden. Ich weiß gar nicht, was Stricken ist. Das ist peinlich. Aber wenn ich den Versuch wage, mir eine Erklärung hinzustricken, nimmt man ja einen Faden. Richtig. Und dann strickt man ihn zu einer Fläche, also etwas Zusammenhängendem zusammen. Also man verbindet quasi den Faden mit sich selbst. So dass eine tragfähige oder wie auch immer eine Fläche sozusagen mit bestimmten Eigenschaften entsteht. Und das passt natürlich hervorragend auf viele verschiedene Tätigkeiten, zum Beispiel das Schreiben eines Textes, der den Rezipienten in Form von ZuhörerInnen eine Projektionsfläche bietet, die angereichert von den Erfahrungsschätzen der jeweiligen Zuhörenden die Fantasie anregt oder zumindest einen Handlungsfaden folgen lässt. Insofern wäre eine Tätigkeit, die ich manchmal durchführe, das Schreiben, vergleichbar mit dem Stricken.
Und gibt es neben dem Schreiben eine andere Art von Kreativität, die du auslebst?
Ja. Ich kann sagen, dass Kreativität, keine Ahnung, das ist sowieso so ein Ding. Also, wenn man es jetzt formal betrachtet, genau, dann habe ich eine Zeit lang Videoprojektionen betreut oder versuche technische Ein- und Ausgabegeräte, also Eingabegerät wäre als Beispiel ein Gamepad und ein Ausgabegerät wäre beispielsweise eine Holzskulptur eines Affenkopfs, die dann jemand anders hergestellt hat. Und wenn man das Gamepad bedient, würden die Augen des Affenkopfs quasi hervorquellen und diese Verbindung von diesen physikalischen Dingen auf spielerische Art wäre ein Beispiel für einen kreativen Umgang mit Dingen.
Ja, und dann ist es ja aber auch so, dass diese Videoprojektion uns beide auch verbinden miteinander.
Absolut, ja.
Also wir haben das Projekt Auslucht hier bei uns in der Wohnung gemacht zu Corona. Und dann hatten wir ein großes Projekt mit Stefanie Rübensaal auf dem Brink, wo wir Videoprojektionen auf dem Boden projiziert haben. Und immer mal wieder auch kleine Aktionen. Jetzt hier in der Knabenschule hatten wir, als das Warnow Valley Lab reingegangen ist, hatten wir am Anfang einen Werbeclip gemacht. Und das ist schon etwas, was uns verbindet. Und Stefans technischen Möglichkeiten, meine kleinen spinnerten Ideen dann umzusetzen, das ist natürlich großartig, wie wir uns dann auch immer wieder ergänzen.
Sehr schön, genau.
Und wann hast du angefangen zu sticken?
Ich glaube, so 2015 habe ich angefangen. Da war ich auf der Suche nach einem Hobby. Das war irgendwie eine Zeit, wo ich einfach stark eingebunden war in die Arbeit. Ich bin irgendwann so weg von der Kunst hin zu normalem Brotverdienst und dachte, ich brauche wieder irgendwas für mich. Und habe dann so im Kleinen angefangen zu sticken und habe dann so geguckt, was gibt's denn da so? Und habe das dann aber auch gleich relativ schnell für mich umgewandelt als eine Technik. Ich habe anfangs immer nur so Outlines und dann habe ich viel gemalt noch auf dem Stoff. Und dann habe ich glaube, 1-2 Jahre später angefangen, Stickereien zu machen, die aussehen wie Zeichnungen.
Und du, Stefan, und hast du angefangen zu schreiben?
Gute Frage, vielen Dank, ich bin vorbereitet, es war 2010.
Gibt es Beweise?
Ja. Nein, also genau, ich habe, als ich die Frage auf dem Zettel da mir schon angeschaut hatte, war ich selbst interessiert zu wissen, wann das sozusagen zumindest der erste öffentliche Moment war, wo quasi ich schrieb und dann das auch vor anderen Menschen vortrug. Und es müsste 2010 gewesen sein, weil in der Risse Ausgabe 26, die von 2011 war, wie das Internet mir gesagt hat, gibt es den Text Flap, Flap, Flap drin. Und das war quasi der erste Text, den ich da irgendwie auf der Hauslese gelesen habe und ein wohlwollendes Publikum vorfand. Genau. Und dann erinnere ich mich natürlich so an Deutschunterricht früher irgendwie so. Und ich hatte mal eine Kurzgeschichte für einen Schulfreund geschrieben. Aber das sind alles Dinge, die ich nicht mehr auch habe, die Texte, die da entstanden sind. Jedenfalls, genau, der Beweis und der Beleg, den es gibt, bezieht sich auf die Risse 26, 2011. Und genau, wenn die 2011 rauskam, dann war das, glaube ich, im Winter oder so davor. Spekulativ, jedenfalls in dem.
Was ich gerade gedacht habe, ist, dass du ja auch angefangen hast zu schreiben aufgrund einer anderen Person, die gesagt hat, komm, lies doch mal hier bei uns, bei der Hauslese.
Ja, aber nee, also nee. Ja, das, aber das ist die, also die Flap, Flap, Flap ist quasi aus eigenfantasieratorischer Energie entstanden.
Ja.
Und ich glaube, ich hatte dann ich weiß gar nicht, wie das war. Jedenfalls mit meiner Erzählweise war das mehr so, kann ich das hier machen? Ich will das mal ausprobieren. Mhm. Ja, klar. Und dann kam es aber quasi so gut an, dass ich dann von Jens quasi öfter mal gefragt wurde und auch in die Pflicht genommen worden bin. Das öfter zu.
Genau. Ja. Ich fand das nämlich so spannend, auch als Parallele nochmal zu meinen Sachen, weil ich habe das dann irgendwann einem befreundeten Künstler gezeigt. Und der hat gesagt, ja, das ist gut. Und das war, glaube ich, der Grund, weswegen ich überhaupt dann auch so weitergemacht habe und mich dann weiterentwickelt habe. Weil es dann irgendwie doch schon jemanden braucht, der einen dann noch mal ein bisschen weiterträgt und so eine Resonanz bietet. Und dann, als ich 2020 hier nach Rostock gekommen bin, da war es eben auch ganz stark Stefanie Rübensaal zu verdanken, dass ich hier weitergekommen bin.
Ja. Also genau, auf jeden Fall. Eigentlich auch irgendwie so eine Art Plädoyer, dass man selbst auch so eine Person jemand anderen gegenüber sein können sollte, so, ne? Also merke ich so, um positive Entwicklung vielleicht zu fördern. So, ne? Nee, aber ohne Jens würde ich auf jeden Fall keinen einzigen Text irgendwie geschrieben haben, der irgendwie auch noch vorgetragen worden wäre. Und da sind ja dann, also ich bin nicht so diszipliniert, aber sie gibt es bestimmt irgendwie alles als Dateien oder bestimmt 10 10 Dinger bei, die gut funktionieren. Vielleicht 3 oder so, die man vielleicht nicht nochmal angucken möchte oder so. Aber es ist schon auch, also nichts, ne?
Wo siehst du Verstrickungen zwischen dem Stricken bzw. deiner kreativen Hobby oder Tätigkeit und dem Schreiben? Und jetzt bei euch ist natürlich das Spannende, inwieweit ihr Verstrickungen seht in eurem jeweiligen Schaffen als Textilkünstlerin, als Autor.
Mit was nochmal? Entschuldigung.
Lass uns doch die Frage anhören und wir antworten.
Ich hatte meine Frage so schön gestellt.
Ja, genau. Ich
Ach so.
Hast du auch total?
Ich will's nochmal.
Ach, das war schon die Frage.
Genau, und am Anfang war das einmal ausformuliert und dann war noch so eine Schleife drin.
Ja. Wo ihr Verstrickungen seht in eurem jeweiligen Schaffen zusammen. Ich weiß nicht, wie ich es besser sagen kann. Also, wie weit ist dein Sticken, Anna, und dein Schreiben, Stefan, inwieweit sind diese beiden Tätigkeiten irgendwie verstrickt oder haben Parallelitäten für euch? Also ich habe zum Beispiel dieses Bild von euch in Wendland am Tisch. Du schreibst, Stefan und Anna stickt und ihr seid nebeneinander und habt beide diese Tätigkeit. Die Frage ist aber, teilt ihr auch bei der Tätigkeit etwas zusammen? Also wie es für euch so im Alltag oder im Symbolischen eingebunden ist?
Also ich weiß jetzt nicht, wie so im Alltag, das glaube ich oft eher weniger, weil natürlich der Alltag bei Stefan momentan anders aussieht als bei mir. Ich habe Zeit, mich auf die Kunst zu fokussieren, wohingegen Stefan einfach arbeiten geht.
So schön. Das ist so gut. Das ist mit euch zu wahren. Das ist echt schön.
Ja, aber man kann schon sagen.
Was ich eigentlich erzählen wollte, ist, dass es eigentlich bei uns von Anfang an Verstrickungen gab, was unsere Kunst anging. In den Anfängen habe ich ja noch in Hamburg gelegt und Stefan in Rostock und wir haben einen gemeinsamen Blog gegründet mit der Idee von jeder produziert mindestens pro Woche oder pro Monat eine Sache. Stefan schreibt was in den Blog und ich poste irgendeine Arbeit, die ich gemacht habe. Und das hat eine Zeit lang auch gut funktioniert. Und das andere ist, das war auch ganz am Anfang noch, als Stefan erzählte, dass er schreibt, dachte ich, ja, super Idee, ich schicke ihn zu meiner Tante.
Stimmt.
Die macht Schreibworkshops und meine Tante war in den 70er Jahren so eine der Frauen, die damals sehr erfolgreich waren in der Literatur und eine andere Form der Literatur geschaffen haben, die nicht diese Idee von Weiblichkeit hat, sondern einfach auch eine Stärke im Frausein. Ja, und da war Stefan dann und hat dann die ersten Kontakte zu meiner Familie geknüpft. Und auch den künstlerischen Teil meiner Familie.
Ja, und dazu möchte ich noch ergänzen, dass das sehr eindrucksvoll war und Jutta Heinrich uns Workshop-TeilnehmerInnen versucht hat mitzugeben, dass wir unsere eigene Wut finden müssen. Also ich weiß, Wut ist, glaube ich, vielleicht nicht das richtige Wort, aber so eine treibende, also irgendwie so ein Treiber und uns da nicht verleugnen sollten und sozusagen so eine Art Motor entdecken könnten, der super tragfähig ist und sozusagen zur Weltverbesserung beiträgt. Also sozusagen, ja, genau. Da fühle ich mich gerade daran erinnert, das ist mir natürlich, also nicht natürlich, sondern das ist mir jetzt wieder gegenwärtig, dass ich dann da eine Zeit lang drüber nachgedacht habe und das eine interessante Idee fand.
Ich erinnere auch noch, wenn ich hier zu Besuch war und du eine Hauslese hattest oder auch beim 6,5 Minuten, dass wir uns auch oft zusammen hingesetzt haben und überlegt
haben.
Das machen wir schon. Und genauso ist Stefan natürlich bei mir immer involviert. Ja, als Motiv, als Fotograf, als Technik-Support. Also genau. Ich merke einfach, dass ich ohne Stefan würde ich gar nicht so kontinuierlich bei der Kunst bleiben.
Und wir validieren gegenseitig quasi auch die Ideen, die wir so haben.
Ja. Genau. Ja, und wir entwickeln auch genau. Zusammen.
Du hast von der Wut gesprochen, Stefan. Inwieweit ist das für dich ein Thema, Anna?
Ja, das ist total spannend. Also eigentlich bin ich immer so wutgetrieben gewesen. Und ich glaube, ich merke, dass das Sticken, dadurch, dass das ja wirklich fast meditativ ist, ich in so ganz andere Sphären und Entspannungsmomente abgleite, dass es auf jeden Fall nicht die Wut ist, die mich bei der Arbeit antreibt. Aber die Arbeit hält mich vielleicht ein bisschen von der Wut ab. Aber ich erinnere mich, dass es bei Jutta ganz oft gar nicht um Wut, sondern um Leidenschaft geht. Und das hat Jutta mir auch gesagt, als sie ihr meine ersten Stickarbeiten gezeigt hat, hat sie gesagt, Anna, es ist wichtig, dass du im Leben etwas findest, wofür du wirklich brennst. Ja.
Ja, möglich, dass sie das auf mich zugeschnitten hatte oder so, weil ich sonst vielleicht nicht präsent war jedenfalls. Leidenschaft ist das bessere Wort, ja.
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 Jetzt wird die Frage, woran arbeitet ihr gerade jeweils? Woran stickst du, Anna? Woran schreibst du, Stefan?
Bei mir ist kurz, ich schreibe gerade an nichts. Also Software schreibe ich, ja.
Das ist ja auch Schreiben.
In welche Sprache?
Die heißt PHP.
Ich finde das immer so spannend. Also wenn ich Stefans Monitor sehe, ich verstehe ja kein Wort. Das ist wirklich, frage ich mich, wohin taucht er da ab? Ich finde das schon beeindruckend. Das ist so eine ganz eigene Welt.
Ja, und interessanterweise ist es hauptsächlich ein Versuch, die Realwelt zu beschreiben. Also man denkt sich Worte aus und wie beschreibe ich das? Man denkt sich erstmal Worte aus, die möglichst generisch auf Realweltsituationen anwendbar sind. Eigentlich geht fast jedes Softwareprojekt damit los, dass man eine Liste von Substantiven aufschreibt. Dann versucht man sie auf Englisch zu übersetzen, weil man das so macht. Und dann, und viele Methoden, die formuliert werden. Also manchmal ist das Namen finden das Schwierigste. Also manchmal verbringe ich den ganzen Tag damit, Namensänderungen zu machen, weil noch ein Begriff eigentlich viel besser beschreibt, was das digitale Objekt beinhalten soll.
Also Name im Sinne einer Bezeichnung.
Mhm, genau, Bezeichnung. Also, ja. Also, ja, ich kann es nicht besser beschreiben. Also es ist sozusagen ein schöner und umfassender Begriff, dass Zukunfts-Ich dort quasi liest oder jemand anderes, der sich das anguckt und dann verstehen kann, was da drin gemeint ist, umso besser. Ja.
Ja, ich arbeite gerade an 4 großen Bildern, die im August in der Marienkirche hängen werden. Das ist meine aktuelle Arbeit. Im Hintergrund läuft aber die ganze Zeit eine Arbeit mit, die, glaube ich, eine Mischung aus dokumentarisch, künstlerisch sein wird über meine Familie, wo ich einfach den Wurzeln meiner Muttergeneration hinterher gehen möchte, um zu schauen, wie sind wir eigentlich als Familie so geworden, wie wir sind? Woher kommen wir? Was hat uns da geprägt? Das merke ich immer wieder, dass meine Mutter ist 45 geboren. Das ist ja Kriegsende gewesen. Und irgendwie fehlt mir immer eine Generation zwischen Krieg und jetzt. Also normaler, in meinem Alter, jetzt ich bin Anfang 40, hat man oft ja nochmal so eine Puffergeneration dazwischen. Und die fehlt mir irgendwie. Und da merke ich, da möchte ich einfach nochmal weiter hinterhergehen.
Ich merke, dass ich doch ein bisschen ausführlicher sein kann. weil es irgendwie auch interessante Themenfelder sind. Also beruflich schreibe ich quasi Software für Unternehmen, die Familienhilfe leisten. Und die dient dann sozusagen als Adapter von Verwaltung und Mitarbeitenden. Und das ist zum einen eine Aufgabe, die logische Probleme bewältigt oder löst oder vereinfacht. Und die interessantere oder auch eine interessante Entdeckung ist, dass parallel das Herstellen der Einigkeit untereinander, die dann das Bedienen eines Werkzeuges benötigt, ein facettenreicher Vorgang ist sozusagen. Also wenn man jetzt quasi in einem Unternehmen, das mit vielen Menschen arbeitet, reingeht und fragt, wie machst denn du das, diese Pflicht dazu erfüllen mit der Dokumentation, wie machst du das? Dann bekommt man quasi pro Mensch eine andere Antwort und alle untereinander entdecken erstmal überhaupt von sich selbst, wie unterschiedlich das ist. Und genau, dann sitze ich sozusagen oft fasziniert und irgendwie auf eine Art auch dankbar, dass das jetzt nicht quasi ich lösen muss, sondern der Vorgang innerhalb der Gruppe sozusagen schon erstmal eine Erklärung, Erklärungsprozess auslöst. Ja, genau. Und vielleicht erwähnenswert auch noch das Peter Weiß Digitalprojekt, in dem wir versuchen, das Leben und Werk von Peter Weiß zu in einem digitalen Archiv vorzuhalten und in einer VR-Umgebung und Audioproduktion auf anzubieten und zugänglich zu machen. Und zumindest für mich die Idee eines Empowerments da drin, die ja vielleicht im Werk versteckt ist, weil es viel klausuliert und bildungssprachlich ausgedrückt ist, irgendwie sichtbar zu machen oder so. Ja.
Das Plotten, wenn du schreibst, wie machst du's? Plottest du viel, dass du, bevor du loslegst, ganz genau weißt, wo du hingehst?
Nee, das weiß ich nie, glaube ich. Also doch, einmal hatten wir das, hattest du, so, ne? Oder wir hatten zusammen, du hattest einen Plot. Also wir haben einen Plot zusammen entwickelt. Also ja, so grob weiß ich manchmal schön, aber es sind ja auch quasi keine großen Stücke. Das sind meistens dann Dinge, die vielleicht acht Stunden Produktionszeit haben, also so konzentriert das drauf schreiben und dann ein 4 bis 7 Minuten Bühnenstück ergeben, das dann in sich geschlossen sozusagen irgendwie funktioniert. Genau, das ist dann, also das weiß ich eigentlich, ja, weiß ich nicht genau, muss ich drüber nachdenken. Aber so eine richtige Plotarbeit von wegen, okay, dieses Ereignis tritt ein, dann ist der Konflikt ausgelöst oder irgendwie solche Dinge, das habe ich nie. Also mich hat das fasziniert auf jeden Fall, die Welt. Und ich hatte mich auch, mich fantasiert in so einer großen Wand mit lauter Klebezetteln, wo dann die ganzen Dinge ineinander greifend kommuniziert sind und miteinander verstrickt sind. und man das sozusagen im Blick behält. Und das mag ich auch, die Idee. Aber im schriftstellerischen Schaffen habe ich das nicht als Methodik bisher angewendet. Genau. Aber beim Programmieren kommt man dann schon nicht anders klar mental, als sich irgendwie so eine Art Übersicht zu bauen. Ja.
Wie ist es bei dir, Anna? Würdest du sagen, dass du plottest, wenn du anfängst?
Ja. Also ich habe schon ganz klar ein Motiv im Kopf, dass ich gerne sticken möchte. Und das wird dann entworfen und auf den Stoff übertragen, dann gestickt. Aber es ist meistens schon ein Gefühl, was irgendwie Raum haben möchte, was ich dann in eine körperliche Pose umwandle und dann eben sticke. Ja. Aber es ist, natürlich ist die Arbeit, die ich mache, nicht so, dass ich es dann einfach fließen lassen kann. Dadurch, dass es sehr figürlich ist, ist nicht, dass ich einen Stich setze und dann gucke, wo landet der nächste. Das ist ein sehr klarer Rahmen, in dem ich mich bewege.
Jetzt begebe ich mich auf ganz dünnem Eis. Beim Stricken ist es so, dass wenn du eine Masche verlierst, du halt entweder die eine Masche noch eventuell retten kannst, aber sonst das neu machen darfst oder jedenfalls bis da, wo die Masche abhandengekommen ist. Wie ist es mit dem Stecken? Was machst du, wenn du merkst, oh, war jetzt da, wo ich angefangen habe, sieht's nicht gut aus? Wie machst du dann? Musst du alles neu machen?
Ja.
Musst du den Stoff sogar wechseln? Wie gehst du vor?
Das ist eigentlich, glaube ich, das, was mich total beglückt am Stecken, dass das alles so sehr kontrollierbar ist. Wenn ich merke, mir gefällt die Linie nicht, ich bin da irgendwie schräg geworden, dann kann ich einfach nochmal richtig machen. Und der Stoff, also das bleiben halt die Löcher nicht, sind ja Maschen, die kann ich, also Webmaschen, die kann ich wieder schließen. Kein Mensch sieht, dass da mal was falsch war. Und mich erleichtert das total, dass ich es einfach revidieren kann, ohne dass ich ein neues Stück Stoff anfangen muss. Es ist einfach ein Neustart möglich. Und ich bin ein ziemlicher Perfektionist, aber ich merke, dass ich manchmal mir auch sagen muss, das lasse ich jetzt so, damit es nicht zu perfekt aussieht, weil das auch irgendwie mich selbst irritiert. Und es gibt Bilder, da zeige ich dann einfach nur die Rückseite. Die ist dann ein bisschen wilder. Weil ich es selbst irgendwie nicht hinkriege, wild zu sein, dann muss ich die Rückseite nehmen, um dann zu sagen, ah, guck mal, es gibt hier auch mal sowas wie einen Kontrollverlust. Ja, und ich kann auch mal loslassen.
Und wie ist es bei dir, Stefan? Wenn du das Gefühl hast, du hast dich, es ist nicht ganz so, wie du wolltest, arbeitest du so lange dran, dass es passt oder übersiehst du es?
Unterschiedlich, würde ich sagen. Also ich erinnere mich an Dinge, wo ich dann Anna frage. Also genau, ich nicht weiterkomme. Und ja, ich bin gerade so viel bei dem, also bei Texten, genau, frage ich dich. Und ja, also ich erinnere mich auch an Dinge, Textfragmente, die dann einfach nicht weiter können von mir weiter können wollen, dann sind die einfach weg und dann muss ich ruhig bleiben und hoffen, dass mir was einfällt. Oder Anna. Genau. Und ja, beim Programmieren nahert mich, also das erinnerte mich jetzt mit dem Sticken schon auch ein bisschen daran, wie ich von mir jetzt auch lerne, dass ich sozusagen auch relativ starr bin in dem, dass das schon irgendwie so sein muss, wie ich das jetzt haben will. Und da schwer, also nicht so richtig beweglich bin, das zu verstehen, was vielleicht vorher jemand so haben wollte, wie das jetzt ist und seine Logik hatte oder ihre Logik hatte. Genau, das ist so eine Beobachtung, die ein bisschen nährlich ist, aber genau, komm auch nicht drum rum, das dann trotzdem so zu machen, weil ich das ja dann in dem Moment verstehen muss. Und manchmal gehört zum Verstehen auch das Rad irgendwie komplett nochmal neu zu erfinden, was ein bisschen ineffizient ist, aber sich dann irgendwie wieder gut anfühlt. Interessant wäre es, wie es der Dritte dann sieht, quasi der dann mein Zeug sieht und liest, ob der oder die dann das versteht. So, also, ja. Wahrscheinlich geht's dann wieder los von vorne.
Ergänzend dazu, wie häufig baut ihr die Texte um, beziehungsweise fängt von vorne an mit dem Sticken für ein Bild oder für einen Text?
Also ich denke, bei so einem Bild sind es schon, kommt das schon 10, 20 Mal vor. Also es ist vielleicht auch in der Größe des Bildes jetzt nicht viel und dann sind das irgendwie 3, 4 Stiche, die ich dann löse, weil ich merke, irgendwie das Bein sitzt jetzt nicht mehr richtig oder die Schulter hängt zu tief, wenn ich das jetzt so mache. Das merke ich dann aber nach ein paar Stichen auch schon gleich. Oder ich merke einfach, die Linie wird nicht gerade. Aber es ist nicht so häufig.
Auch unterschiedlich. Ich erinnere mich an Texte nicht viel. Nee, eigentlich nicht. Also wenn es gut läuft, dann kriege ich so Bühnentexte, die, wie gesagt, kurz sind. Eigentlich in einem Rutsch oder in zwei, drei Rutschen durchgeschrieben und die sind dann in sich auch tüffig und dann muss hier und da mal noch ein Wort geändert werden oder nochmal irgendwie eine kleine Änderung gemacht werden, damit der Punkt rüberkommt oder die Ausschweifung, die gar keinen Mehrwert darstellt, entfernt werden muss. Genau. Beim Programmieren ist es anders, da korrigiere ich oft riesige Blöcke neu, weil das irgendwie anders muss.
Ich habe gerade gedacht, dass wir eine Parallele haben bei deinem Schreiben und bei meinem Sticken. Also ich fange an zu sticken, wenn das Bild klar ist. Und auch du fängst an zu schreiben, wenn du eine klare Idee hast.
Ja, stimmt. Ja.
Und dir fällt es auch schwer, einfach drauf loszuschreiben. Es muss schon, also so die ersten Sätze sind bei dir häufig die schwierigsten. Oder der erste Absatz.
Also insofern plotte ich doch. Ja, stimmt.
Naja, es gibt so eine Grundidee, die aber erstmal sitzen muss. Und bei mir muss die auch da sein, bevor ich wirklich anfange. Es muss eine Grundidee geben.
Ja.
Und dann läuft es.
Mhm.
Und das Entstehen der Grundidee dauert einfach manchmal sehr lange. Also wenn ich weiß, wenn du für die Hauslese zum Beispiel einen Text schreibst, dann machst du dir schon mehrere Tage Gedanken darüber, was könnte es sein, was wäre ein Thema, dann reden wir, du überlegst. Und wenn du dann anfängst, dann ist auch gut.
Ja, danke für die Rückmeldung. Mir fällt, das merke ich gar nicht so den Bezug. Dann, ich muss an Schneeger denken, da ging das dann auch gezwungenermaßen von dem Termin aus. Dann durch den Ort sozusagen, ne, dass ich dann irgendwie am See saß und dann, okay, was mache ich denn jetzt hier am See? Hier, Sydney. Da könnte das, alles klar, ja, okay, alles klar. Dann ging es eigentlich ganz gut, stimmt.
Ja, aber du hast vorher ja auch in viele Richtungen gedacht. Du hattest ja auch ganz viel recherchiert.
Stimmt,
hast du. Über Schneeger hast du gelesen, Wikipedia, die Seite vom Ort dir angeguckt. Und
ja, genau,
und
dann in der Not der Zeit fällt das dann irgendwie alles zusammen.
Ja.
Ja, stimmt. Also eigentlich wahrscheinlich, wie man so Stofffetzen erstmal vor sich hinlegt und dann überlegt, na, das passt doch zu dem und das vielleicht zu dem.
Ja.
Also nicht, dass du Stofffetzen, aber dieses Bild. Ja, eigentlich, also als ob man sich so anreichert mit Zeug und dann, okay, das Destillat davon im Rahmen der Zeit fällt dann raus.
Ja.
Würdet ihr sagen, ihr habt eine klare Linie, experimentiert gern?
Also beim Sticken bin ich schon momentan auf jeden Fall noch sehr klar bei den Akten. Da geht's dann eben auch im Großen und Ganzen um Körper. Dann mache ich ja noch so Textilobjekte, die so kokonartige Hohlkörper sind. Das sind ja auch sowas wie ja, Körper, in denen sich etwas befindet, sowas wie eine Seele, ein Rückzugsraum. Ja, also Thema ist wahrscheinlich eher Körper im eindeutigen und im mehrdeutigen Sinn, also so Körper und Raum.
Also beim Schriftstellen habe ich, glaube ich, keine Linie, keine klare. Ich mag Erwartungshaltung brechen auf humoristische Art, also Erwartungshaltung aufbauen und dann vielleicht was anderes daraus zu machen, als der Rezipient quasi in der Form von mir unterstellt erwarten würde. Und das aber auf, so bilde ich mir dann ein und hoffe, dass das gelingt auf eine unaggressive Art. Und so, ja genau, wenn es gut läuft, habe ich dann auch, versuche ich, glaube ich, immer irgendeine friedliche Weltanschauung in die Köpfe der Rezipienten einzupflanzen. Weil wir brauchen mehr Frieden. Im Allgemeinen in uns selbst. Und wenn er in uns selbst ist, dann kann er auch überall bei jedem sein. Und das sind nun mal wir alle auf dem Planeten. Aber eigentlich merke ich manchmal so die Idee, dass ich das so modellieren kann.
Neu programmieren.
Ja, genau. Und da man ja selbst, man hat ja keine, man kann ja den anderen nicht, wir sind ja alle freiheitliche, vernunftbegabte Wesen. Das heißt, man kann ja sowieso niemandem was vorschreiben. Man kann höchstens Denkangebote aussprechen und darauf spekulieren, dass sie quasi gehört werden, ohne das sozusagen als Appell zu machen, sondern sozusagen ein Denkangebot in den Raum zu stellen und darauf mit zu spekulieren, dass dieser Ball von jemandem irgendwann vielleicht oder so aufgenommen wird. Zumindest vielleicht ein anderes Denkangebot ist als das in anderen Situationen. Genau, also.
Ihr habt gerade dir die Vorlage gegeben, ein bisschen. Und du sagst, Anna, du machst hauptsächlich Aktsticken. Stefan hört ja heraus, dass du fast hundertprozentig performativ schreibst. Also es geht um Vorlesen, es geht um Auftritt.
Ja.
Das heißt, es ist für euch beide eine Form von Selbstdarstellung auch. Inwieweit trifft ihr euch da beide? Es ist schambesetzt, es ist eine Hürde.
Ja, das Sticken war für mich ja vor allem erstmal so eine Annäherung an mich und wurde ja erst schambesetzt durch das Zeigen der Arbeiten. Weil ich dann so betrachtet wurde, wie ich mich betrachte oder mich vielleicht auch gerne betrachte oder gerne sehen würde. Und irgendwann war es aber so, dass ich mich auch nicht mehr identifiziere mit den Bildern, wenn die fertig sind. Also dann, jetzt inzwischen habe ich keine Probleme mehr, die zu zeigen und zu sagen, ja, das bin ich, kann damit eigentlich gut umgehen. Genau. Dann habe ich auch gedacht, ich bin eigentlich auch nie performativ gewesen. Also mich zeigen war für mich sowieso das Allerschlimmste. Vor anderen Menschen stehen und reden war auch das Allerschlimmste. Ja, und dann kam Stefan in mein Leben, der mir gezeigt hat, dass das alles ja gar nicht so schlimm ist. So dass ich dann vor 2 Jahren auch das erste Mal vor großem Publikum mit Stefan zusammen gelesen habe. Zu einem Video, was ich gemacht habe, haben wir einen Text gemeinsam gelesen. Und da ich mir, ach, das
kann man aushalten, ne?
Das kann man aushalten und das kann sogar richtig Freude machen. Ja. Vielleicht war das auch der Schritt, auch meine gestickten Akte besser zeigen zu können. Also, weil ich mich selbst nicht mehr so verstecken muss.
Ich habe die Frage vergessen. Sichtbarkeit. Nee, Scham und Sichtbarkeit.
Performative. Also wie du das erlebst. Was?
Naja, ich musste daran denken, dass ja auch meine Texte, ich weiß ja nicht, also ich habe die irgendwie im Ordner, also lebt dann genau für diesen Moment und ich glaube, ich bin auch dann nicht sichtbar für mich, sozusagen. Also wahrscheinlich auch aus Scham oder so. Also ist jetzt, genau. Da muss ich jetzt länger Pausen machen und überlegen, wie sich das verhält. Also weil, genau, ich bin ja dann für diesen einen Moment sichtbar und da bin ich aber auch nicht so richtig sichtbar, weil eigentlich ist nur sichtbar sozusagen dieser Moment von Leute starren auf eine Bühne und da passiert irgendwas und dann ergibt das irgendwie Sinn und auch nicht und dann macht man vielleicht oder nicht und dann ist der Moment vorbei. Aber das hat sozusagen nichts mit mir persönlich zu tun. Also so quasi auf eine Art. Genau, und ja, genau, so wie wusel ich scheinbar durch viele Situationen, dass ich mich selbst gar nicht so richtig irgendwie wahrnehme, glaube ich. Genau, könnte ich, glaube ich, so behaupten. Und häufig mich als Adapter zu zu einem Ziel oder zu einem Vorhaben oder so erlebe, dass ich dann unterstütze und darin aber auch keine Sichtbarkeit anstrebe. Also sozusagen es ist ja irgendwie so ein, auf jeden Fall ein Themenbereich, der dich mal ein bisschen beleuchten kann. Vielleicht, ob das so quasi gut ist oder gesund oder veränderbar auch ist, also jetzt unabhängig von der Wertung, wenn man überlegen, was ein bisschen zu ändern, merke ich, was auch immer das bedeutet. Aber ja, genau, also eine Selbstdarstellung, das Wort hat mich dann auch kurz irritiert. Es ist natürlich logisch irgendwie und naja, also Sichtbarkeit und nach außen treten mit dem, was man in seiner Innenwelt hat, das ist ja sowieso das Verrückteste der Welt. Also und erfordert unendlich viel Aufwand und Kraft und Energie oft, den man nicht thematisiert. Also Mann, keine Ahnung. Also der, zumindest für der, ja genau, der nicht zu unterschätzen ist, so, das ist vielleicht besser formuliert. Und wenn er aber gelingt und quasi auch ein Publikum findet und einen Austausch produziert, das, darum geht's ja dann im Prinzip, da sind wir wieder bei dem Frieden. Nein, aber so. Also ja, im beruflichen Feld kenne ich das quasi auch gut, wenn sozusagen jemand ganz verschlossen ist, oder ich auch war auch eine Zeit lang ganz verschlossen, und dann ist es sozusagen auch schwierig zu verstehen, wie der andere so ist, was man ihm antreibt oder nicht. Und ja, so, also das Stille nach irgendwie außen zu befördern, in welcher Form auch immer, sozusagen, würde ich fast sagen, ob das Sticken, also ob das, also Kunst natürlich total super, weil es irgendwie einen formalen Rahmen gibt. Und diese Performation auf so einer Bühne, da steckt natürlich für den, der bereit ist, sozusagen in der Form da auch ein Ohr zu haben, also steckt viel drin. Und für den anderen, der nicht sozusagen in der Facette oder auf dem Ohr das irgendwie hören möchte, dann vielleicht auch was. Ja, ich habe die Frage ein bisschen aus dem Blick verloren, aber ja, genau.
Schon das erwähnt, aber so vielleicht zusammenfassend nochmal, könnt ihr das vielleicht sagen? Wo steckt, schreibt ihr, habt ihr auch klar definierte Orte?
Also die größte Zeit der Produktion ist ja das Entwickeln einer Idee, und das passiert meistens im Dämmerzustand zwischen Schlaf und Wachsein. Morgens, und dann springe ich auf und dann gehe ich ins Wohnzimmer und dann arbeite ich. Das war relativ lange so. Dann schläft Stefan noch, weil ich brauche meistens Ruhe. Ich, also das meiste, was ich tue, ist dann einfach hoch. Also brauche viel Konzentration, viel innere Ruhe. Du hattest mich ja in Schneeger sticken sehen. Das war ziemlich anstrengend für mich, dass dann immer auch jemand noch kam und mich angesprochen hat, weil ich nicht richtig im Bild verschwunden bin. Und dann bin ich nicht ganz eins mit dem Bild, und dann weiß ich nicht am Ende, ob es mir gefällt oder nicht gefällt. Mhm. Genau. So, das ist das Sticken. Dann haben wir ja noch die Videosachen, die wir zusammen machen. Die machen wir dann oft gemeinsam hier unten, ja, an den mehreren Monitoren. Ja. Was haben wir noch? Ah, jetzt finde ich diese Kokons Nähe, das kann ich gut in Gesellschaft. Das sind so intuitive, da habe ich wirklich einfach nur so ein Stückchen Stoff und Nähe drauf los. Das können wir gemeinsam machen. Ja. Und was ich total genieße, ist, wenn Klaas Stefan einen Auftritt hat und wir darüber debattieren. Also dieses gemeinsame: Ah, Stefan, hast du denn ein Thema, über das du schreiben möchtest? Nee, beschäftigst du dich? Das ist ja fast wie eine gemeinsame Geburt. Nein, das ist es nicht. Aber eine Idee entwickelt sich ja gemeinsam, ja, im Gespräch. Ja. Und was Stefan draus macht, ist manchmal was ganz anderes, mal hat es damit was zu tun, aber ich liebe es total, dass Dinge über den Austausch entstehen müssen. Und ich glaube, dass vieles, was womit ich mich auch in meiner Kunst beschäftige, auch über den gemeinsamen Austausch entsteht. Die Resonanz von dir.
Mhm. Ja. Also erlebe ich ja auch so bei mir. Ja, ein Ort, also wenn ich den Laptop aufklappe, egal wo ich quasi bin, ist das dann mein Zuhause. Manchmal mit Musik, manchmal ohne. Genau, ich kann da ganz schnell nur da auf diesem Monitor sein. Genau, ohne auch Außenbild wahrzunehmen.
Ja, das finde ich aber auch ein besonderes Talent. Also das hätte ich auch gern, dass ich mich so unabhängig machen kann von der Außenwelt. Mhm. Genau, ich bin ziemlich gebunden an den Raum oben, weil der viel Tageslicht hat. Und gut sehen muss. Und dann brauche ich eben Ruhe.
Genau, ich habe natürlich in dem Laptop dann so mein Zuhause auch eingerichtet, ne, mit dem fortlaufenden Notizbuch und mit Querreferenzen hier und dann im Internet. Genau, dann halt, ja, mein Zuhause passt eigentlich gut für den Moment. Ja.
Vielen Dank. Es ging ganz viel um Entstehung. Fand ich sehr spannend, dass es immer wieder kam. Ich fand es einfach wunderschön, mit euch zu sprechen, euch zuzuhören. Und ich wünsche euch einen schönen.
Vielen Dank.
In unserer nächsten Folge ist Anne Oldach zu Gast. Sie ist eine Jugendbuchautorin, die durch ihren Romanstoff selbst zum Schreiben gezwungen wurde. Ihre dystopische Dilogie New Worlds wurde 2021 und 2022 veröffentlicht. Bis dahin wünschen wir euch, dass ihr alle Fäden in der Hand behaltet.
Wenn ihr mehr über unsere Schreibprojekte und unsere Strickprojekte erfahren wollt, folgt uns auf Social Media und besucht unsere Websites.
everestgirard.de,
marionskippenat.de.
Eine woll- und wortreiche Zeit und tschüss.
Tschüss.